herzlich willkommen zu unserer nächsten Radioshow. Heute haben wir den 18.08.2019 und heute wollen wir uns ein spezielleren Thema widmen, und zwar halt Fälle von mysteriös vermissten Menschen auf der ganzen Welt und die Frage, was haben die denn alle gemeinsam? Genau, das ist heute unser Hauptthema, und um kurz alle vorzustellen, wer mit dabei ist, ist zum einen der Phil,
Hallo.
die Maria,
Hallo.
die May,
Hallo.
der Luke.
Hallo.
Genau, heute sind genau diese Leute mit an Bord. Ja, und vermisste Menschen ist unser Thema. Und allgemein kann man sagen, dass circa allein in Deutschland ungefähr 11.000 Menschen pro Jahr vermisst werden. Und man kann sagen, ungefähr 300 pro Tag. Zum Glück kehren viele dieser Menschen zurück, und mit die bekanntesten Fälle in diesem Jahr zumindest sind halt zum Beispiel die Rebecca Reusch, die sehr große Runde gemacht hat, die vermisst wird oder immer noch leider vermisst wird. Und dann jetzt vor wenigen Tagen oder knapp einer Woche diese Nora, die im Dschungel von Malaysia verschwunden ist und tot gefunden wurde. Genau, da gibt es ganz, ganz viele Fälle. Aber wir wollen uns jetzt nicht diesen Fällen widmen, die jetzt, wo höchstwahrscheinlich halt Menschen mit involviert sind, wo halt wirklich Verbrechen stattgefunden haben, sondern uns eher diesen Fällen widmen, wo man absolut nicht weiß, was ist mit diesen Leuten geschehen? Also, dass man, sind verschwunden, keiner hat was gesehen, sind auf einmal, ja, wie, haben sich wie in Luft aufgelöst, und dann halt manchmal nach ein paar Tagen, Wochen oder sogar Monate tauchen entweder halt entweder Beweisstücke auf, halt Sachen von denen, oder auf einmal ein Körper, der halt ganz komisch präserviert ist, oder genau. Und ja, das sind halt diese Fälle, die wir uns widmen wollen heute. Genau, und das Mysteriöse zum einen ist, kommen wir dann noch genau dazu zu sprechen, dass halt diesen Menschen halt wirklich auch viele Suchteams dabei waren. Und diese Suchteams sind jetzt nicht auf freiwilligen Basis einfach, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einfach nur mit Stöcken durch den Wald gerannt, um den Boden abzutasten, sondern sie sind Profis mit fertig ausgebildeten Spürhunden, die darauf ausgerichtet sind, halt Menschen zu finden. Und diese Menschen sind einfach nicht zu finden gewesen. Einfach wirklich wie in Luft aufgelöst. Und das ganze Thema, ja, dreht sich halt um eine Person, das ist der sogenannte David Paulides. Und das ist ein Amerikaner, und der war ursprünglich mal ein ehemaliger Polizist gewesen. Es gibt sogar Vermutungen, dass er mal eine Spezialeinheit war. Nichtsdestotrotz, er ist eigentlich jemand, oder er ist jemand, der Erfahrung hat mit Untersuchungen und Leute zu suchen und Fälle auseinanderzunehmen. Und er hat sich halt nach seinem Dienst halt speziell in solchen Fällen gewidmet, die halt, ja, die sich in Luft aufgelöst haben. Und er hat halt viele Sachen gesammelt, hat mit vielen Experten gesprochen, hat natürlich auch mit Angehörigen gesprochen, weil das Thema ist einfach, ja, man kann so sagen, wie es ist, wirklich auch herzzerreißend, weil wenn man sich halt mit Leuten unterhält und die Person wird immer noch vermisst, es ist eine riesige Unruhe und halt total schmerzvoll. Er hat es halt trotzdem gemacht, um halt wirklich zu versuchen, hinter das, ja, oder zu versuchen, was es halt sein könnte. Genau, und dieser David Paulides hat dann mehrere Bücher geschrieben, ich glaube 11 Stück insgesamt. Das ist diese Missing 411-Reihe, zu dem Begriff komme ich gleich. Insgesamt 3 Dokumentationen rausgebracht, eine erst vor kurzem. Leider eben, das ist halt das Problem bei David Paulides, oder Probleme in Anführungsstrichen, es gibt halt nichts auf Deutsch von ihm, also nicht von ihm persönlich. Es gibt ein Buch, was auf Deutsch nicht übersetzt wurde, was die Fälle als Anlehnung mitnimmt von einem sogenannten Leonard Löwe, aber ja, kann man dann mit einem Link reinposten, aber das Buch ist meiner Meinung nach jetzt schnell übersetzt worden. Es gibt viele Rechtschreibfehler drin, Grammatikfehler, und teilweise sind die Namen verdreht und verzerrt und nicht wie im Original. Von daher würde ich es nicht unbedingt hundertprozentig empfehlen, aber es ist halt wenigstens ein Buch, was es halt gibt, das so ein paar diese interessantesten Fälle auflistet. Genau. Was hat dieser David Paulides noch gemacht? Er hat dann auch eine Webseite gegründet, dieses Can'em Missing heißt es halt. Und ja, die findet man halt im Internet, diese Seite. Und die steht jetzt für Canada American Missing. Und speziell halt auch Fälle, die halt in Nationalparks geschehen sind, weil dort im Jahr halt wirklich Tausende, vielleicht sogar Millionen Menschen verloren gehen. Natürlich nicht alle tödlich, viele tauchen auf, aber vieles dreht sich halt einfach um Nationalparks. Aber es ging dann auch noch weiter um halt Städte und weltweite Phänomene und so weiter und so fort. Also, ist halt ein Thema, sind aber von ihm halt die Nationalparks, die er halt untersucht hat, oder dort diese vermissten Fälle, die halt nicht aufgetaucht sind. Genau, und dann ist halt die Frage, was bedeutet denn dieses Missing 411 oder 411, je nachdem, wie man es sagen will. Es gibt zwei Vermutungen. Zum einen, dass es halt am Anfang nur 411 Fälle waren, bekannte Fälle. Aber ich habe halt ein bisschen recherchiert im Internet. Eine offizielle Aussage soll von Pauline sein, weil dieses 411, das war früher eine ganz bekannte Telefonnummer, zum einen in den USA und glaube auch in Großbritannien, dass wenn man Informationen brauchte oder eine Telefonnummer gesucht hat, hat man halt 411 angerufen, um halt was rauszufinden. Und das ist halt dann letzten Endes ein Wortspiel von den Paulides, also vermisste 411 oder vermisste Information oder nicht vorhandene Information. So könnte man das vielleicht übersetzen, diesen Begriff Missing 411 oder 411 sozusagen. Genau, ja, das erstmal ganz grob zu seinem Hintergrund. Und wir wollen jetzt einfach jetzt nicht direkt Einzelfälle Fall für Fall besprechen, sondern es gibt halt ganz verschiedene Punkte, die wir einfach mal durchgehen wollen. Und da werden uns viele Fälle einfallen oder ein paar Fälle zumindest. Und halt mal ja, ein bisschen untersuchen, was ist denn an diesen verschwundenen Menschen so besonders? Was unterscheidet die denn halt von Verbrechen oder ja, was ist da passiert? Genau, gut. Lange Einleitung. Möchte von euch jemand einen Punkt aufbringen, damit ihr jetzt auch mit beteiligt werdet?
Also ich wollte noch mal einen Punkt anmerken, und zwar jetzt für Leute, die das vielleicht alles noch nicht kennen oder noch nie gehört haben. Also diese Fälle sind also das sind jetzt nicht irgendwelche wilden Theorien oder so, die jetzt da irgendjemand aufstellt, weil man könnte ja auch sagen, na gut, es wird halt nicht jeder Fall wird halt aufgeklärt von vermissten Personen und da ist jetzt erstmal nichts Besonderes dran. Aber man muss schon sagen, dass also diese Fälle halt wirklich hervorragend dokumentiert sind von Paulides, der wirklich alle möglichen Quellen angezapft hat, mit den Leuten gesprochen hat, mit Privatdetektiven, die vielleicht die Familien angeheuert haben und so weiter und so fort. Und es ist also wirklich so, dass die wirklich einfach mysteriös sind, die Fälle, und es keiner, also lauter unerklärliche Dinge da halt mit zu tun haben, wie zum Beispiel, dass halt einfach Tage später irgendwie eine Leiche ganz woanders auftaucht, wo der Mensch niemals hätte hinkommen können, solche Dinge und auch andere Sachen, auf die wir ja noch gleich kommen. Aber das wollte ich nur noch mal sagen. Also das ist jetzt nicht irgendein Spinner oder so, sondern und diese Fälle sind wirklich extrem gut dokumentiert und es gibt auch diverse Filme und Dokumentationen darüber. Vielleicht gibt es da sogar auch irgendwo deutsche Untertitel, also für diejenigen, die sich das mal anschauen wollen. Also da, ja, das nur so nochmal als Nebenbemerkung.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Merkmal von dem Paulides, meiner Meinung nach, dass er eben halt so, man kann halt auch sagen, so kühl darüber berichtet und einfach bei den Fakten bleibt und jetzt nicht sagt, das könnte das sein. Also er macht halt keine, wie sagt man halt, keine Vermutung in diesem Sinne und sagt jetzt, das war das oder das war das, sondern berichtet halt wirklich nur die Fakten. Und das halt, finde ich, sehr wichtig in dieser Arbeit und halt auch emotional arbeite gegenüber den Betroffenen, weil ja, die Leute teilweise immer noch vermisst werden. Genau, vielleicht fangen wir einfach mal an mit so mit einem Punkt, würde ich mal aufbringen. Was denn so relevant ist,
Genau, was die unterscheidet, diese Art von Vermisstenfälle, die Paulides untersucht oder Paulides, von denen, also die sonst eher als normal durchgehen.
Genau. Ich lese einfach mal einen Punkt vor, den wir von einem kürzlich veröffentlichten SatFocus-Artikel haben. Zum einen, der erste Punkt ist, viele Menschen verschwanden in der Nähe von Bärensträuchern und großen Granitfelsen. Genau, und da ist halt, ja, das ist einfach ein Fakt. Paulides hat dazu auch eine riesen Karte angefertigt, jetzt nicht unbedingt, wo jetzt die einzelnen Sträucher waren oder so, nein, sondern halt, wo diese Menschen verschwinden und halt oftmals ist es halt vorgekommen, eben wie ich es gerade genannt habe, halt in der Nähe von Bärensträuchern und halt Granitfelsen, dass Menschen auf einmal sich wie in Luft aufgelöst haben.
Genau, da fällt mir ein, also dieser einer dieser kürzlichen, der jüngeren Fälle, also mit dieser Nora. Es war ein 15-jähriges Mädchen, die war dort in den Ferien, also mit ihren Eltern. Und die ist auch verschwunden und wurde dann, also nach 9 Tagen intensiver Suche, an einem recht unwegsamen Ort aufgefunden, der sehr felsig gewesen ist und wo man nur mit Helikopter hinkommen konnte, also um sie dort rauszuholen. Und das leitet dann auch zu einem, wird dann schon auch zu einem weiteren Profilpunkt überleiten, dass, also wenn diese Leute wiedergefunden wurden, also dass sie dann oftmals also in der Nähe von Wasser lagen, also von irgendwelchen Flüssen oder Bächen oder wie auch immer, oder manchmal dann auch zum Teil darin aufgefunden worden sind.
Genau, also viele, wie es man ja gerade gesagt hat, viele werden dann gefunden im Wasser oder beim Wasser und teilweise auch in, nicht über den komischen Positionen, aber die Spuren an sich deuten halt nicht darauf hin, dass die ertrunken sind, dass das nicht die Todesursache war, aber das ist dann trotzdem sehr oft halt die offizielle Erklärung, ist ertrunken, damit ist der Fall geschlossen, aber es gibt halt einfach die, kann man, ich glaube nicht so die starken Verwesungsspuren, kann man das so sagen? Dass
Das
die
kann man in
halt.
vielen Fällen sagen, dass die Körper nicht so verwest sind, wie sie eigentlich verwest sein sollten, wenn sie jetzt zum Beispiel nach 10 Tagen aufgefunden werden. Und teilweise werden die Körper oder die Überreste dann halt an Stellen gefunden, wo eben die Ermittler und die suchenden Leute eben schon mehrmals nach der vermissten Person gesucht haben.
Ich glaube nicht nur teilweise, sogar, sondern meistens, ne? Also nicht
Ja.
nur. Also nicht nur jetzt Überreste oder Leichen, sondern auch Kleidungsstücke oder so, dass es dann wirklich in Bereichen ist, wo einfach intensiv gesucht wurde. Und ich wollte eigentlich noch kurz was zu dem sagen, was Jörg gerade gesagt hat, mit den komischen Positionen in dieser 411 oder 411 Dokumentation der vorletzten von ihm. Da sagt er im Gespräch, also dass er erstaunlich oft aber erlebt hat, dass Leichen, also wenn man Leichen im Wasser dann entdeckt hat, gibt es anscheinend irgendwie der größte Teil männlicher Leichen. Ich will mich nicht festlegen, dass er 90% gesagt hat, aber er meinte wirklich, der überwiegende Teil männlicher Leichen treibt mit dem Gesicht nach unten im Wasser, wenn er gefunden wird. Und bei Frauen ist es genau andersrum. Warum erklärt er nicht und sagt, es kann auch nicht richtig erklärt werden. Also es hat noch niemand eine richtige Erklärung geliefert. Und bei ihm ist es halt ganz häufig andersrum. Also falls ich es jetzt verdreht habe, dass diese seltsamen Vermisstenfälle, wo Leichen an Stellen auftauchen, wo man eigentlich schon gesucht hat, und wenn sie dann im Wasser gefunden werden, dass sie eigentlich quasi, ich sag mal, genau falsch rumliegen. Also wie eben der größte Teil von Wasserleichen gerade nicht liegen würde, wenn er im Wasser treiben würde.
Oder und genau, und was da auch noch mit reinspielt, also wenn solche Leichen im vereisten Wasser gefunden werden, also in puncto Position, also dass sie dann mitunter aufrecht sitzen, teilweise mit Kopf und Schultern, also über dem Eis. Und dass auch sogar in einem Fall, also eine solche Leiche in einem Teich, in einem vereisten Teich gefunden wurde, in einer solch aufrechten Position, also was jetzt das Argument von, ja, die Wasserbewegungen hätten die vielleicht irgendwie in so eine Position gebracht, ausschließen kann.
Ja, oder auch das so, also wenn jemand irgendwelches technisches Gerät dabei hat, dass es dann eben auch so Sachen gibt wie der Körper, der gefunden wird, ist zwar feucht, aber warum hat er etwas, zum Beispiel ein iPod oder irgendwas in der Tasche, was total trocken ist und was, also was ja beschädigt sein müsste, was dann nicht der Fall ist.
Ja, und ein anderer Punkt ist halt auch, es gibt halt, oder man kann wirklich sagen, was das Police auch rausgefunden hat, also wie gesagt, die ganzen Fälle untersucht und dann diese Punkte rausgearbeitet, ist halt die völlige Abwesenheit von Zeugen. Also es ist zum Beispiel so, also ich glaube, ich kann mich an eine Doku erinnern, es war eine Familie unterwegs, das Kind lief hinten ganz alleine, es war hinter denen, dann drehen die sich um und auf einmal ist das Kind weg. Also das wurde halt sehr oft beobachtet, dass auf einmal ja einfach, wie ich es vorhin schon mehrmals gesagt habe, wie in Luft aufgelöst sind die Menschen. Die waren kurz da und im nächsten Moment weg.
Oder auch,
So.
dass es Leute sind, die, also in der einen Dokumentation dieser 411 sind es erstaunlich viele Ärzte und Physiker. Also er sucht er sich das halt quasi, das ist so eines der Kriterien der Häufung der Fälle, die er da vorstellt. Bei The Hunting sind es Jäger. Und das sind alles eigentlich Personengruppen, die keine überhasteten Entscheidungen treffen. Also als Arzt. Oder also musst du tendenziell eher besonnen handeln. Und jeder, der auf der Jagd draußen ist, weiß auch, dass es Sicherheitsbestimmungen, die haben einen Grund. Also, und da bringt man sich nicht unnötig in Gefahr. Also, das ist halt oft auch, wenn es jetzt nicht gerade ganz kleine Kinder sind, halt Personengruppen sind, bei denen es irgendwie sich ausschließt, dass die jetzt auf einmal irgendwie so ein irgendwas total Beklopptes machen von einem Moment auf den anderen so.
Ja, oder auch bei manchen genau dieses, dass die plötzlich irgendwas machen, was halt jenseits dessen liegt, also was sonst halt die anderen von ihnen gewöhnt sind. Beispielsweise, dass die plötzlich beschließen, einen komplett anderen Weg zu nehmen, als wie sie vorher gesagt haben. Also unter anderem kam das in der einen Dokumentation vor, also von einem Fall, der in Montana verschwunden ist, Aaron Hedges. Und der hat vorher irgendwie gesagt, also er geht zu so einem See, also dessen Namen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, und ist dann aber abseits des Weges gewesen, hat dann nochmal seine Freunde angerufen. Und ja, die Koordinaten, die GPS-Koordinaten, die hatten ihn weit abseits des Weges, den er eigentlich hätte nehmen wollen und auch nehmen müssen, um zu seinem eigentlichen Ziel zu kommen, also weit davon ausgewiesen. Das, was auch halt schon recht unerklärlich war.
Ja,
Und dass er das sonst nicht machen würde.
Ja,
Genau.
also vollkommen irrationales Verhalten auf einmal. Ich muss gerade schauen, da gibt es, ja, genau. Ja, das hat manchmal hat auch entweder jung, also verschwinden auch junge Leute natürlich, wie wir es vorhin bei dem einen Fall aus Malaysia hatten. Aber nicht, dass jetzt bei dem Fall war, aber das hat junge Leute, dass dann plötzliche Erkrankungen hatten, dass es denen nicht gut ging zum Beispiel und dann halt einfach das Lokal verließen und ganz alleine nach Hause ging auf einmal. Also sonst, was die normalerweise nicht machen würden.
Das jetzt in Fällen, die zum Beispiel in Städten auftreten oder in öffentlichen Gebäuden.
Ja. Und zum Beispiel gibt es einen ganz bekannten Fall, das ist der Dyatlov Pass im Ural 1959. Das ist oh, ziemlich ja, mysteriöser Fall, kann man so sagen. Und dass die waren halt auch ganz alleine dort unterwegs, waren eine kleine Gruppe gewesen, ich weiß nicht mehr wie viele Leute, junge Leute waren es auch. Und dass die halt am Abend, es war halt sehr kalt gewesen dort, es war Winter, und an einem Abend machten sie halt kein Feuer, es herrschten halt da Minusgrade. Und macht noch kein Abendessen, sondern sie widmeten sich stattdessen ihren Abend der Herstellung einer Wandzeitung. Also vollkommen, warum haben die das gemacht? Es ist wahnsinnig kalt draußen, man hat Hunger und nee, die machen kein Feuer, machen nichts zu essen, sondern stellen halt eine Wandzeitung her. Also ja, wie gesagt, vollkommen irrational.
Ja, das ist schon wirklich merkwürdig, wenn sich das so anschaut.
Ja, dann halt auch gerade zu städtischen Phänomenen. Es gibt ja auch viele Videokameras heutzutage, auch in den USA, viele Bars und Lokale. Und wo man sagen könnte, ja, die Kamera muss das doch aufzeichnen. Nur das Witzige oder das Dramatische ist halt in diesem Moment, wo die Leute verschwinden, ist entweder die Kamera ausgefallen auf einmal oder hat genau in eine ganz andere Richtung gezeigt, wo sie sonst nicht hingezeigt hätte. So. Irgendwas, irgendjemand vielleicht, keine Ahnung, die Technik steuert und dann die Leute einfach verschwinden. Also wie gesagt, es gibt weder technische Aufzeichnung, selbst wenn die vorhanden war, Kameras zum Beispiel, und halt wie gesagt keine Zeugen, die gesehen haben, wohin und wie diese Leute verschwinden. Also wie gesagt, verschwinden einfach in der Luft oder lösen sich auf.
Also das passt auch wieder also zu dem bereits erwähnten Fall, also von der 15-jährigen Nora. Die hat mit ihren Geschwistern also in einem Zimmer geschlafen, in diesem Ferienhaus. Und als ihr Vater dann früh reinkam, also da hat er ihr Verschwinden bemerkt und dass das Fenster offen stand. Und ja gut, man könnte sagen, sie ist ja aus dem Fenster geklettert und ist dann irgendwie in den Wald gelaufen. Aber Ermittler haben außerhalb auch keine Spuren irgendwie gefunden. Also und die Umgebung, die war relativ schlammig gewesen. Man hätte dann zum Beispiel auch Fußabdrücke von ihr finden müssen, die eine entsprechende Richtung deuten. Und Kameras waren dort auch installiert in diesem Haus und auf diesem Grundstück. Und die haben auch kein Verschwinden registriert. Also ihre Geschwister sind nicht aufgewacht, während ihr Verschwinden geschah, also auf welche Weise auch immer. Und ja, das ist auch quasi wie, als ob sie da, ja, also alles völlig irgendwie so, als wäre überhaupt nichts passiert. Und sie war trotzdem weg.
Ja. Auch wieder dieses Mysteriöse, keine Spur gefunden, einfach aufgelöst. Was dann auch noch passieren kann, gerade weil wir halt bei Technik sind, dass auf einmal die Technik nicht mehr funktioniert hat, ausgefallen ist oder halt Mobiltelefone auf einmal nicht funktionierten, genau.
Ja, und manche sind doch, glaube ich, sogar auch verschwunden, während sie telefoniert haben. Ne?
Mhm.
Also es kann dann auch passieren, dass dann plötzlich einfach der Kontakt abbricht und ja, man weiß dann gar nicht, was eigentlich passiert ist.
Ja, da gibt es auch vermutlich halt, ich konnte es leider nicht von hier vor ein paar Wochen mal gesucht, auch Aufzeichnungen halt von Verschwundenen, wo man halt die Leute noch hört und die haben dann entweder halt was ganz Verwirrtes gesprochen und man hat komische Geräusche im Hintergrund gehört, aber dieses Video an sich konnte ich noch nicht direkt finden. Also es gibt zumindest manchmal Aufnahmen, die einfach mysteriös sind und sehr seltsam, was man kann sich halt nicht erklären, was da genau passiert ist. Also wenn die Technik noch funktioniert hat und dann auf einmal ist alles weg, Signal weg, Standort weg und die Person mit Handy oder mit Technik, genau. Ja, was wir auch noch haben bei diesen Fällen sind halt auch zum einen Wetterphänomene, dass halt kurz davor oder kurz danach sich das Wetter sehr stark geändert hat, also ja. Entweder zog auf einmal Unwetter auf, Nebel und das geschah alles ganz plötzlich. Und das steht meistens bei den Fällen, die Police hat untersucht, hat sehr häufig in Verbindung auf einer Witterungsänderung von ja, innerhalb von Minuten oder Stunden halt.
Das stimmt, das ist sehr, sehr auffällig. Mhm.
Ich glaube, bei diesen Aaron Hatches, Maria, was du vor uns gesagt hast, ist ja sehr besonders, dass halt da auf einmal auch Unwetter aufkam oder Schneefall war es, glaube ich, gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, man, die genau, halt dann einfach Probleme hatten, halt die Leute zu suchen. Also die konnten halt keine Suchmannschaften rausschicken. Ist ja natürlich auch ganz wichtig für diese Suchenden. Die müssen sehr, sehr gut auf sich aufpassen. Die dürfen jetzt nicht so viel Risiko eingehen, jemanden zu finden, um dann noch mehr Leute zu verlieren, sondern da ist die eigene Sicherheit an oberster Stelle. Natürlich muss der Mensch gesucht werden, aber man darf nicht noch mehr Menschen verlieren, deswegen muss da auch genau geschaut werden. Machen wir jetzt eine konkrete Suche, halt zu Fuß eventuell oder Technik oder riskieren wir noch mehr Leute? Und die Priorität ist immer, nicht noch mehr Menschen zu gefährden, sondern wenn es sicher ist, rauszugehen.
Ja, und dann war alles so zugeschneit, also das ist dann auch, also dann erstmal aussichtslos war, also dass man überhaupt also Spuren hätte finden können.
Ja, und ich glaube, es hatte auch schon mal jemand angesprochen, das Thema, dass die Spürhunde eben nicht anschlagen und die Leute halt also da keine Witterung bekommen, ne? Obwohl es eigentlich hätte sein müssen. Also man weiß ja meistens, wann die Leute zuletzt gesehen wurden. Ne? Manchmal weiß man auch ganz genau, wo sie verschwunden sind. Die Hunde versagen halt völlig, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn macht.
Ja, das stimmt, das war auch sehr auffällig. Also, ist das die, also man hat denen was zu riechen gegeben, und also hat die auf die Fährte gesetzt und dann irgendwann einfach weg.
Mhm. Ja, entweder konnten sie keine Spur aufnehmen oder die Spur hat sich auf einmal auch wie gesagt, wie in Luft aufgelöst. Und es sind halt, wie gesagt, wie ich am Anfang erzählt hatte, sind jetzt keine Pfiffis oder so, keine Möpse, die da rumrennen, sondern sind wirklich ausgebildete Spürhunde. Und das ist ihnen ihr täglicher Job, Menschen oder Personen oder was auch immer zu finden und auf einmal weg halt, ja.
Und in einem Fall, glaube ich, oder mehreren, ich weiß nicht, also ich habe auch gelesen, also dass manche von den Hunden, oder vielleicht habe ich es gehört, dann auch einfach irgendwie dann plötzlich wie verwirrt im Kreis rumgelaufen sind und dann halt nicht mehr weiter gesucht haben an einer bestimmten Stelle.
Ja, das war, glaube ich, zum Beispiel der Fall bei diesem Melvin Nadel, der auch erwähnt wird in der Dokumentation von Paulides, der eben auch ein Jäger war und nebenberuflich oder hauptberuflich eben Taekwondo-Lehrer war, also Martial Arts trainiert hat, Leute trainiert hat. Und die Leute, mit denen da rausgegangen sind zum Jagen, die haben halt gesagt, dass er kurz bevor er verschwunden ist, eben gesagt hat, dass er sich 100 bis 150 Yards, das sind ungefähr genauso viele Meter, vom Auto entfernt aufstellen wird, also entfernen wird, um dort jagen zu gehen. Und es ist dann auch der letzte Punkt, an dem er gesichtet wurde. Und später sind eben die Suchende losgelassen worden und die sind halt genau diese Spur entlang gegangen und nach 150 Metern haben sie aufgehört zu suchen, weil sie nichts mehr gerochen haben.
Und dieser Melvin Nadel, der hatte auch, also das war in dem einen Buch, also von David Paulides, also Missing 411, The Hunters, wo sein Fall geschildert wird, dass er eine Knieverletzung hatte, die er sich einige Tage zugezogen hat, bevor er auf diese Jagd aufgebrochen ist und dass er aus dem Grund auch eine andere Route genommen hat als die von seinen Freunden und hat sich gesagt, okay, ich gehe da runter, ein Stück in den Wald, ungefähr 200 Meter oder so und ich baue mir da einen Schutz, einen Sichtschutz und werde dann einfach mal schauen, also was für Tiere da vorbeikommen. Und da hat sich die Spur von den Hunden dann verloren. Und ja, und das leitet auch wieder über, also zu einem weiteren Punkt, also Verletzungen und Behinderungen. Mhm. Also dass auffällig viele Leute, die eine Verletzung haben oder dann auch eine Behinderung, also dass die verschwinden. Mhm. Dieser Melvin Nadel, der hatte sich eben erst ein paar Tage zuvor eine Verletzung zugezogen. Und das Mädchen, was in Malaysia verschwunden ist, also die war von ihrer Geburt an, hatte sie eine schwere Behinderung gehabt, also dass ihre beiden Hirnhälften, also dass die nicht voll ausgebildet waren, also die rechte und die linke Hirnhälfte. Und sie war eigentlich ein vollständiger Pflegefall, was auch wieder die Frage aufwirft, okay, wie hätte sie einfach so die Motivation gehabt, da rauszugehen und so in den Wald zu kommen, dass man keine von ihr findet.
Ja, Behinderung, geistige Behinderung und wie wir es vor uns hatten, dass halt auch Personen betroffen sind, ich glaube, May, du hast es genannt, halt entweder halt Ärzte waren, also okay, besonders, man kann, also es waren jetzt in diesem Fall keine Durchschnittsmenschen, die verschwunden sind, entweder waren es halt Experten gewesen auf ihrem Gebiet, es waren Jäger, die müssten sich auskennen im Gebiet oder halt hatten halt jetzt im Fall von einer, wie heißt sie, Nora, die da verschwunden ist?
Ja.
Nora, die halt eine geistige Behinderung hat, oder körperliche, Entschuldigung. Und halt genau, das ist halt immer, ja.
Ja, und also es gab auch bei den Jägern waren ja auch, glaube ich, welche dabei, wo der eine irgendwie schwerhörig war oder der andere hatte auch irgendwas, ich weiß gut,
blind,
schlechte Sicht, genau, ein Auge blind oder so. Mhm. Also scheinen so gewisse Merkmale zu sein, also entweder körperliche oder geistige Einschränkungen in irgendeiner Form oder eben halt sehr, sag ich mal, intellektuelle Leute, also halt Forscher oder so, ne? Oder erfolgreiche Chirurgen und solche Sachen. Also so ein bisschen Leute, die nicht ganz dem Durchschnitt entsprechen. Und was ich ja auch spannend finde, dass ja viele, die verschwinden, auch irgendwelche Bezug zu Deutschland haben, ne? Also deutsche Vorfahren oder selber deutsch oder zumindest sprechen sie Deutsch oder irgendwie sowas. Das ist ja auch ein bisschen seltsam.
Ja.
Okay, Deutschland ist gefährdet.
Ja, genau, zumindest wenn man in den USA ist.
Genau. Ja, nee, das wollte ich auch gerade sagen, dass genau halt viele deutsche Wurzeln hatten. Entweder manche lagen auch viele Generationen zurück oder halt studierten Deutsch oder halt auch fließend Deutsch sprachen.
Ja. Ja, was vielleicht auch noch interessant ist zu erwähnen, also das sagt Paulides, glaube ich, auch selber, dass also die meisten Fälle, die er dokumentiert hat, kommen ja aus der englischsprachigen Welt, ne? Also aus USA, Kanada, Australien, England und so weiter, weil dort ja versteht er halt die Sprache und kann seine Forschung da betreiben. Und es ist aber jetzt halt unbekannt, sage ich mal, oder nicht so erforscht, ob und in welchem Ausmaß solche Fälle halt auch woanders auftreten. Ne? Also zum Beispiel auch bei uns in Deutschland oder so oder auch in Russland oder sonst wo. Ne? Also da gibt es einfach nicht so viel Informationen drüber, weil es halt da eben keinen Menschen wie den Paulides gibt anscheinend, der sein Leben diesem Thema gewidmet hat.
Ja, doch, gibt's. Ich glaube, es gibt schon ein paar deutsche Bücher, aber vieles geht ja dann so eher auch in die Verbrechensrichtung. Also es gibt
ja.
Bücher, aber ich glaube, jetzt ist so speziell wie Paulides ist niemand unterwegs. Also jetzt in meiner Recherche muss ich.
Genau, der gezielt, sage ich mal, diese wirklich mysteriösen Fälle sammelt und halt da auch die Gemeinsamkeiten studiert. Ne?
Ja. Deswegen gibt es halt auch dann, wie gesagt, ich habe vor uns mitgenannt, es gibt jetzt sogenannte Cluster oder so Orte, wo halt sehr viele Menschen verschwinden. Hat auch eine Karte veröffentlicht, die kann man halt auch käuflich bei ihnen erwerben, wo halt wirklich viele rote Punkte sind, sage ich mal, wo einfach sehr viele Menschen verschwinden. Und wie es halt Luke gerade gesagt hat, kann er halt kein Deutsch, deswegen kann er sich jetzt auch nicht mit den deutschen Fällen befassen, weil einfach die deutsche Sprache da das Hindernis ist. Und ja, und deswegen widmet er sich halt hauptsächlich halt in den USA, in den Nationalparken, um halt dort die aufzuspüren, wo es halt, die Karte ist halt echt interessant, ich werde, ich kann die noch mit den Artikel einstellen, bei den Artikeln ist es schon mit drin, sieht man wirklich, da gibt es so Hauptpunkte, oh, da verschwinden viele. Und das ist natürlich auch ein Problem für die Nationalparks, deswegen hat er halt, das hat glaube ich, wie heißt er? Mystischer Metzger, nee, wie heißt er denn?
Mythenmetzger.
Der Mythenmetzger hat das halt auch mit einem Video erklärt. Die beiden Videos kann man, glaube ich, empfehlen. Ich habe ein bisschen reingehört, oder? Kann man sagen, wenn die empfehlen kann?
Ja.
Okay, genau.
Ja, ich habe gerade überlegt, also es ist, wenn man des Englischen mächtig ist, lohnt sich immer der Paulides, aber der Metzger gibt einfach nochmal ein bisschen Hintergrund. Er ist sehr langsam.
Okay. Aber den kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn es halt gerade um solche mysteriösen Fälle geht. Er hat sich halt auch dem Paulides gewidmet und erklärt sehr gut, so was ich jetzt gehört habe, diese Fälle. Genau, auf was ich eigentlich hinaus wollte, jetzt habe ich es gerade vergessen, mir fällt es gleich wieder ein. Okay, mir fällt es gerade nicht ein.
Also die Cluster?
Cluster? Ah ja, jetzt habe ich es. Okay, danke. Und zwar halt, das hat halt dieser Mythenmetzger mit erzählt, dass er eben Paulides halt auch unbeliebt ist teilweise und sogar in Anführungsstrichen Hausverbote von Nationalparks bekommen hat. Also er hat halt natürlich seine Forschung betrieben, hat halt Fragen gestellt, dann natürlich auch die für die Nationalparks zuständig sind und viele höhere Personen haben dann gesagt, nee, denen gibt er keine Auskunft. Weil für die ist natürlich auch Geld, wenn einfach keine Leute mehr hinkommen, weil die wissen, oder anhand dieser Klasse, die es halt gibt, da besteht eine Gefahr, dass noch weniger Leute kommen, weil dort viele Menschen verschwinden. Genau, und deswegen hat er teilweise auch große Schwierigkeiten, an Informationen zu kommen. Zumindest war es damals so und genau. Das wird ihn halt auch negativ angehangen, den Paulides, dass er halt Unruhe reinbringt sozusagen. Genau.
Stimmt. Genau, und dass er, ich weiß auch nicht, ob das von einem Mythenmetzger war oder noch von irgendwo anders her, dass er auch unter diesem Freedom of Information Act, es ist so ein Gesetz, also wo man wo man als US-Bürger das Recht hat, von US-Behörden also Informationen und Ordner, also auch Akten anzufragen. Und das hat er eben bei den Nationalparks, also in Bezug eben auch auf bestimmte Vermisstenfälle gemacht. Und das ist ihm dann halt, in manchen Fällen ist ihm das dann einfach verwehrt worden. Die halt, also wohl besonders prägnant gewesen sein müssen oder, also das ist halt das, was ich mir dann daraufhin zusammengereimt habe und er hat das halt eben auch berechtigterweise nicht verstanden, warum er diese Auskunft nicht bekommt, obwohl das ja eigentlich dieses Gesetz so besagt, dass er Recht hat auf diese Auskunft.
Ja, vor allen Dingen in den USA, genau, also ihm wurden Informationen oder wurden einfach nicht weitergegeben, damit er halt wirklich schauen kann. Und er ist halt, wie gesagt, auch einfach mal in zweiter Reihe. Er ist halt selber nicht betroffen, sondern hat wirklich als Außenstehender untersucht halt die Fälle. Und wie gesagt, es ist halt auch wahnsinnig aufreibend für die Menschen, die halt immer noch ihre eigenen Leute vermissen. Das ist ein sehr emotionales Thema halt einfach.
Ja.
Deswegen halt auch großen Respekt für die Leute, die halt drüber gesprochen haben und die sich teilweise auch füllen lassen haben, um halt darüber zu reden. Aber ich denke mal, ist halt auch wahnsinnig wichtig, überhaupt über sowas zu berichten, dass man überhaupt weiß, was denn hier in dieser Welt passiert, dass einfach solche Fälle vorkommen. Es bringt halt nichts, hier irgendwas zu verschweigen, zu sagen, ja, ist alles schön Friede vor der Eierkuchen sozusagen, sondern es passieren tatsächlich unerklärliche Sachen auf dieser Welt. Ja. Aber dazu kommen wir dann noch zu der Sicherheit, was man eventuell machen kann, aber weil die auch nicht leider eine hundertprozentige Garantie sind. Genau. Ja, was mir, ich glaube, wir hatten es ein bisschen gestriffen. Ja, zum einen die Suchhunde haben nichts gefunden. Und dann natürlich das Merkwürdige ist, auch in vielen Fällen, oder auch das Mysteriöse, kann man sagen. Es hat viele Suchtrupps, sind halt, haben mehrmals die Gebiete gestreift. Und wie gesagt, das sind auch Profis, die verdienen damit ihr Geld. Um, kennen die Wälder oder Orte, wo die sind und gehen halt systematisch vor, sind mehrmals durchgegangen, nichts gefunden und dann entweder Tage, Wochen oder Monate tauchen dort auf einmal Gegenstände auf, die richtig ersichtlich sind und die man nicht hätte übersehen können.
Normalerweise. Ja, das sind auch Jahre und dann, ich erinnere mich nur an diesen einen Jungen, von dem auf einmal dann ein Turnschuh gefunden wurde von Wanderern. Das war Jahre später. Also ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber der sah aus wie neu. Es war wirklich erschreckend. Also wo dann auch, und der kleine Junge einfach, ein Wahnsinnsweg in so ein Geröllfeld hinein hätte zurücklegen müssen, um dorthin zu kommen. Und wie kann das sein, dass ein Schuh, der jahrelang der Witterung ausgesetzt ist, halt völlig unbeschädigt ist?
Ist das, sprichst du von dem kleinen Jungen, der 1999 verschwunden ist, also von weg von so einer Wandertruppe und ja, vier Jahre später
wurde genau, das gefunden? Genau, 2 Jahre später oder 4 Jahre genau, der ist mit seinem Vater und der Schwester aufgewachsen und ist in einer anderen Gruppe wandern gegangen, genau.
Ja, und genau, das, da hatte ich auch jetzt kurz bei YouTube einen Beitrag gesehen, also wo dieser Fall auch mit aufgelistet wurde und das war echt verblüffend. Also nicht nur der Turnschuh war in so einem völlig neuen Zustand gefunden worden, sondern auch eine Hose, die hatte noch ihre Farbe, also sah auch ganz frisch aus. Also im Prinzip, also nicht so, als hätte das da irgendwie jahrelang gelegen und wäre Wind und Wetter ausgesetzt gewesen. Das ist schon ziemlich heftig, ja?
Ja, und dass halt auch Sachen auftauchen. Zum Beispiel bei diesen Aaron Hedges war es auch, dass er halt auf einmal wurden halt Schuhe gefunden oder ein paar seiner Kleidungsstücke und definitiv die Schuhe. Das heißt, er ist ohne Schuhe über Felsen gerannt.
Ja, genau.
Damit hat er dann auch der Suchtrupp oder der Leiter, der diesen Suchtrupp geleitet hat, halt einen Radius festgelegt. Ja, wenn man keine Schuhe hat, dann kann man sich nicht mehr so weit bewegen, weil man verletzt sich und es tut weh und wenn ja, die Füße einen nicht mehr tragen, kann man sich nicht mehr fortbewegen. Deswegen wurde der Suchradius, glaube ich, auf 1 bis 2 Kilometer eingegrenzt, aber es wurde nichts mehr gefunden in diesem Bereich. Aber halt ein paar Schuhe sind aufgetaucht von ihm und andere Sachen.
Aber auch in dem Fall, glaube ich, erst Tage oder Wochen später.
Ja. Ja.
Und zu dem Zeitpunkt war eben Winter dort, beziehungsweise der Winter hat eben kurz nachdem er verschwunden war, eingesetzt und die Berge, in denen er verschwunden ist, nennen sich die Crazy Mountains. Mhm. Deutsch die verrückten Berge.
Das sind aber auch Landschaften, zum Teil, okay, nun ist es auch so gefilmt, aber bei manchen denkt man wirklich, da möchte man, also da würde ich auch nicht auf die Idee kommen, alleine wandern zu gehen.
Ja.
Und nochmal ganz kurz bei dem Jungen, was wir jetzt eben schon hatten, da war eine Theorie, weil sicherlich, es ist ja, sagt er dann ja auch, man klammert sich dann verständlicherweise natürlich an die Sachen, die man am besten verstehen kann. Und eine Angst sind sicherlich bei Eltern dann immer, dass es eine Entführung war, weil in einer Entführung hat man immer noch irgendwie die Hoffnung, dass es am Ende ein überlebendes Kind gibt. Das andere ist dann ja ganz oft irgendwie der Verdacht, wenn es kleine Kinder sind, dass es irgendwelche großen Tiere waren, irgendwelche Berglöwen oder Wölfe oder Bären. Und zum Beispiel bei diesem Jungen war die Kleidung halt weitestgehend intakt. Und wenn das halt ein Berglöwe oder sowas gewesen wäre, da haben sie Experten gefragt, der hätte halt die Kleidung zerfetzt, um an den Bauch zu kommen. Und warum sollte sich ein kleines Kind also ausziehen? Also bei keinem sommerlich warmen Wetter kommt doch auch kein Kind auf die Idee, erstmal meilenweit wegzuwandern von den Menschen, die es kennt, und zieht sich dann aus. Also es sind alles so Sachen wie die verschwundenen Schuhe auch. Also es passt halt vorne und hinten nicht zusammen.
Mhm. Und weiter bei diesen Aaron Hedges. Also zum einen wurden halt die Schuhe gefunden und glaube ich auch ein Campingfeuer hat er angemacht. Er wurde halt nicht gefunden und dann, ich glaube Jahre später
sogar. Neun Monate später
findet man an einer ganz anderen Stelle, ich glaube gar nicht so weit von einer Ranch entfernt, auch interviewt wurden, da findet man so eine Flasche, die aufrecht stand, glaube ich, war so eine andere Ausrüstung.
Sein Rucksack, oder?
Der Rucksack, ja.
Und es war sogar in Sichtweite. Ja. Also wenn er bis dahin gekommen wäre, dann hätte er vielleicht noch 15 Minuten weiterlaufen müssen.
Ja. Ja, und gerade bei den Jägern muss man halt sagen, und was halt bei der Doku der Hunters besprochen wurde, die Leute waren ja auch bewaffnet gewesen. Die hatten entweder gerade Amerika, die haben halt Kurzwaffen dabei, die haben Langwaffen oder mindestens eine Langwaffe dabei, Munition. Das ist ein Raubtier gewesen, die hätten sich zur Not auch verteidigen können. Und wie gesagt, es waren halt Jäger, die müssen mit ihren Geräten umgehen können und die waren erfahren gewesen. Aber man findet keine Schussspuren, keine verletzten Tiere. Es hat, wie gesagt, auch nichts anderes da, auch keine Verletzung an den Opfern halt, wenn sie wieder gefunden werden, muss man dazu sagen.
Keine Spuren von Kampf.
Ja, keine Spuren von Kampf. Und wie gesagt, das waren alles erfahrene Leute gewesen. Da fällt mir der eine Jäger ein, den du vor uns, Luke, angesprochen hast. Ich glaube, die haben sowas Ähnliches wie eine Drückjagd gemacht. Die hatten ein paar Treiber gehabt, um das Wild aufzuscheuchen und Jäger hatten ihre festen Positionen. Er war halt auch auf einem Baumstumpf hat er gesessen und hat gewartet und ja, er ist jetzt auch einfach verschwunden.
Ich glaube auch um die 100 Meter vom nächsten Jäger entfernt.
Mhm. Ja. Es wurde auch kein Schuss abgegeben, das hört man ja, so ein Gewehr ist ja nicht ganz leise. Ich glaube, Schalldämpfer haben sie auch nicht benutzt und ja, keine Reaktion. Und also er ist auch einfach in Luft aufgelöst und selbst auch alle seine Gegenstände waren weg und wurde halt nichts gesehen und nichts gehört.
Und soweit wie ich im Bilde bin, ist auch von ihm nichts gefunden worden.
Mhm. Bisher heute. Nicht. Ne?
Mhm. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich, um kurz in eine andere Richtung zu gehen, dann gibt es natürlich auch Leute, die wieder auftauchen. Also gibt es auch. Nur die haben halt das Problem, die können sich an absolut nichts erinnern, was passiert ist. Also sie verschwinden, ich weiß nicht wie lange, manchmal Wochen, Monate oder Tage, keine Ahnung wie lange. Dann tauchen sie wieder auf an einer ganz anderen Stelle, glaube ich auch. Einen ganz anderen Teil von den USA. Mhm. Kann das sein?
Mhm. Ja.
Es gibt auch Fälle, wo sie, glaube ich, Jahre später wieder auftauchen und dann eben tausende Kilometer entfernt.
Genau. Mhm. Also, das ist schon mysteriös. Und dann, wie gesagt, die können sich an nichts erinnern, was passiert ist. Also keine Erinnerung, wo die waren, wie sie dorthin gekommen sind und wie sie verschwunden sind. Ja. Genau, dann gibt es noch einen anderen Fall. Ich weiß nicht, ob ihr den damals ein bisschen verfolgt habt, von Elisa Lam. Das war, ich glaube, war es New York oder Los Angeles? Ich glaube, Los Angeles.
Ja, ich denke auch, Los Angeles war es.
Die war halt ein Hotel gewesen in Los Angeles. Absteige könnte man fast sagen, jetzt nicht das beste Hotel, aber ist ja egal. Zumindest wurde die halt aufgenommen auf Video, wie sie halt einen Fahrstuhl einstieg und wo man halt schon sieht, die verhält sich irgendwie komisch, was ist denn mit der los? Schon eigentlich, ist schon spooky, wenn man sich das das Video anschaut.
Im Video sieht es ja so aus, es ist, glaube ich, im Fahrstuhl aufgenommen.
Ja, gruselig. Mhm.
Als würde sie sich mit irgendeiner Person mit irgendetwas im Fahrstuhl unterhalten.
Mhm. Und als ob es halt verfolgt wird, so wie ich es in Erinnerung habe, dass sie nochmal kurz rausguckt und dann.
Genau.
Ja, und die ist halt auch spurlos verschwunden. Das Hotel wurde durchsucht, mehrmals von oben nach unten.
Auch mit Spürhunden,
ja. Und dann taucht die irgendwann in dem Wassertank oben auf dem Hotel auf.
Und verschlossen im Wassertank.
Ja, genau. Und weil sich Hotel
auch durchsucht wurde und die auch nichts gerochen haben.
Ja. Ja, die Gäste haben sich beschwert über das Wasser.
Ja. Ah, okay. Mhm.
Ich glaube aber, dieses Hotel selber, das hat man später herausgefunden, hat auch eine ziemlich dunkle Vergangenheit.
Mhm. Ich glaube, vor der Geschehen irgend sowas.
Ich glaube auch mit Mafia und dem ganzen Kram.
Deswegen habe ich gesagt, absteigen.
Ja.
Wo es den Hintergrund hatte, genau.
Also es ist ein Hotel, wo man nicht unbedingt reingehen wollen würde.
Mhm. Genau, und diese Lammes hat dann einen Wassertank, weil die hätte alleine dort reinklettern müssen. Wie gesagt, der Tank war halt verschlossen gewesen. Und wie kamen die da rein? Und die Hunde haben halt da auch gesucht. Also auch wieder sehr mysteriös. Und daran schließt sich ja das nächste mysteriöse Ereignis, was bei manchen gefunden wird oder eben nicht gefunden wird, wenn eben Leichen gefunden werden, dass halt manche kein Blut mehr in den Körper haben.
Ja. Also gar kein Blut mehr.
Noch kein Blut mehr. Und das war halt bei Lisa Lam auch der Fall gewesen. Genau, also.
Okay, was soll man dazu sagen?
Ja. Ja.
Und keine Einstichstellen oder Wunden sind entdeckt worden, aus denen das Blut hätte entfließen können.
Mhm. Ja. Ich suche es gerade noch mit dem Blut. Ja, genau. Also wirklich ohne Blut. Also muss man sich vorstellen. Also ohne Einstichstellen. Wer macht das? Wer ist technisch so versiert, dass oder welcher kranke Geist kriegt das erst hin, dass halt zum einen Blut verschwindet bei der Elisa Lam und wer kriegt hier da diesen Tank rein, der verschlossen war? Genau. Also ja, macht auch in diesem Fall keinen Sinn.
Das erinnert ja eigentlich an diese Fälle dieser verstümmelten Tiere, die da gefunden werden.
So auf dieser Ranch in Utah.
Ja, da zum Beispiel oder generell, glaube ich, in ganz Amerika, nicht nur in Amerika, sondern weltweit eben Tiere, die aufgefunden werden, tot meistens und die eben auch oft kein Blut mehr im Körper haben und man auch nicht feststellen kann, dass irgendwo Blut jemals gewesen ist.
Ja, genau. Also Tierverstümmelung allgemein, dass halt Tiere ja einfach ohne Blut da liegen und oder halt teilweise auch Organe fehlten, Augen, glaube ich, oder Zungen oder Genitalien und ja, niemand weiß, wer hat das gemacht oder wer ist so krank, um sowas durchzuführen. Und dafür sind halt auch gerade auch jetzt bei Menschen, wenn halt jemand vollkommen das Blut entzogen wird, dafür sind spezielle Instrumente notwendig. Und wie gesagt, man findet halt teilweise keine Einstiche, zumindest bei Elisa Lam wurden keine gefunden, genau. Hm. Oder halt sind solche Präzisionswerkzeuge, die man nicht einfach auf dem normalen Markt erhält. Und ja.
Oder genau, also mit also über Skinwalker Ranch, also über,
so
über diese Ranch in Utah, also da hatte ich, also wo ich das da also in dem Zusammenhang gelesen hatte, dass manche Tiere hatten offenbar auch keinen Kopf mehr, aber es war auch überhaupt keine Spur von Blut in irgendeiner Form, also auf dem Rasen drumherum zu finden.
Mhm. Ja, also chirurgisch beste Arbeit wurde da geleistet, wenn man das mal so sagen kann.
Es ist schon fast also, so, wie man es gar nicht so mit uns bekannten oder herkömmlichen Mitteln sich vorstellen könnte.
Mhm. Ja, aber das mit dem fehlenden Blut ist nicht, was immer vorkommt, aber bei manchen Fällen vorgekommen ist, sagt man so. Genau. Das ist nicht die Regel sozusagen. Aber wenn es halt passiert, dann viele, ich glaube, das spricht halt auch Paulides an. Er untersucht zum einen halt im Nachhinein die Fälle. Er ist kein offizieller Ermittler. und ihm werden auch nicht alle forensischen Untersuchungen halt preisgegeben, was oder wurde auch nicht alles untersucht, weil man sucht halt immer schnell nach einer Lösung, ist ja ganz normal, man versucht schnell Sachen einzusortieren und wurde im Wasser gefunden, okay, ertrunken und wurden dann vielleicht nicht alle Untersuchungen durchgeführt, wie was hätte halt noch sein können, sondern der Fall wird oder wurde sehr oft schnell abgeschlossen.
Ja, das ist auch so eine Sache. Also das ist auch Suche, also dass die Suche nach einer ganzen Anzahl von Fällen auch schon, also dass die ziemlich schnell beendet worden sind. Also teilweise also bereits nach einer Woche oder spätestens nach 14 Tagen oder so.
Da hat er, ja. Da gibt es einen ganz, also einen Vortrag von ihm, da sagte dann am Ende auch, wenn man jemals selber betroffen sein sollte, also überall dort, wo jemand von der Familie da ist und Druck macht, gehen suchen weiter. Und dort, wo sich jemand nicht genug dahinter klemmt, werden sie halt irgendwann eingestellt. Und eine Sache ist halt, also niemand möchte ja schlecht dastehen, ne, wenn es keine Ergebnisse gibt. Und dass die halt gerade in diesen ländlichen Regionen einfach massiv unterbesetzt sind. Und diese Search and Rescue Teams, das ja wie als Ehrenamtliche machen. Also das heißt, die müssen dann ja auch quasi Zeit, also ja genau, von ihrer Arbeit frei nehmen und was auch immer. Und es ist eigentlich furchtbar, dass es dann so organisiert ist, ne? Weil die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, ab jetzt bringt es nichts mehr, das stelle ich mir nicht einfach vor.
Ja, das ist gerade eine gute Frage. Ich hätte jetzt vermutet, dass diese Search and Rescue Team bezahlt werden. Sind die wirklich auch freiwillig?
Da stand, das sind Ehrenamtliche. Also er hatte gesagt, es sind größtenteils Ehrenamtliche. Es gibt natürlich immer welche, die das koordinieren, ne? Also, aber dass der größte Teil, aus dem diese Menschenketten gebildet werden, sind ehrenamtlich. Ich hatte hier auch noch mal ein bisschen geguckt, weil ich das Thema mit den Hunden auch interessant fand. Und zum Beispiel in Deutschland, das sind auch ehrenamtliche Hundeteams. Also das, die zahlen das aus eigener Tasche, die kriegen also so alles, also das meiste.
Ja, ich glaube, das ist ja klar, das ist so ein bisschen wie auch beim Schneeräumen oder so, ne? Also du brauchst halt plötzlich ganz viele, aber sonst keine. Das heißt, du kannst die ja nicht fest anstellen sozusagen, ne? Sondern das muss ja irgendwie anders organisiert werden. Und da ist es halt oft auf freiwilligen Basis. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie beim THW, ne? Beim Technischen Hilfswerk. Das sind ja auch Ehrenamtliche oft, also natürlich nicht alle, aber viele, die dann halt eine entsprechende Ausbildung machen. Und oder Kurse oder Schulungen oder wie auch immer und dann halt ja dann auch vom Arbeitgeber dann frei kriegen und so, wenn sie halt gerufen werden zum Einsatz. Ja, aber ich meine, der Punkt ist halt, dass die nicht ewig suchen können, ne? Also die können halt nicht irgendwie 3 Monate im Einsatz sein am Stück, sondern hören halt irgendwann auf. Aber trotzdem sind die auch ausgebildet, ne? Also das ist nicht so, dass die keine Ahnung haben. Also die haben natürlich schon Schulungen und die Leute, die das koordinieren, sind ja dann oft auch Experten oder dann auch fest angestellt.
Also kann man jetzt nicht sagen, das sind nur Freiwillige, die keinen Plan haben, sondern die haben wirklich Hintergrundwissen, lokales Wissen über die Landschaft oder die Umgebung und sind Profis in ihrem Sinne, so könnte man
also sagen. Genau in dem Sinne, dass sie geschult sind. Ne? Also natürlich sind die da freiwillig sind, die haben dann auch nicht so große Verantwortung, aber die führen halt die Befehle aus und wissen halt, ne, wie man den Wald durchkämmt, sage ich mal. Ja. Genau. Ja, wenn wir schon bei Tipps sind, von wegen, man soll die Leute überzeugen, wenn man selber betroffen wäre, dass sie halt weitersuchen, ne, weil sie sonst irgendwann aufhören. Kann man denn irgendwas machen, um das vorher schon auszuschließen? Oder ist es völlig aussichtslos?
Also es gibt schon Vorsichtsmaßnahmen, die man halt machen kann, die halt zumindest Paulides empfiehlt. Vielleicht können wir die Liste mal durchgehen. Oder
Ich wollte jetzt auch nicht.
Ist okay. Oder gibt es noch einen wichtigen Punkt? Also ich hätte noch ein paar, wir müssen ja nicht alle durchgehen. Auf jeden Fall, Fakt ist, um das kurz zusammenzufassen, Leute verschwinden einfach.
Unter sehr mysteriösen Umständen.
Vielleicht noch einen kurzen Punkt. Ausweisdokumente werden oft gefunden und die sind im perfekten Zustand. So als ob halt jemand die Ausweisdokumente bewusst platziert hat, damit man die Leiche noch erkennt. Zum einen, das kommt auch manchmal noch vor, also auch wieder total mysteriös. Ja, dann gibt es auch noch Alkohol, das man manchmal gefunden hat im Blut oder halt auch Gamma-Hydrox-Buttersäure in vielen Opfern gefunden wurde, genau, und noch ja, ganz paar andere Punkte.
Das ist also das mit der Buttersäure, das ist besonders heftig. Also wenn man die halt dem Opfer eingibt, dann kann es seine Muskeln nicht mehr bewegen. Und dann wurde es zum Beispiel ins Wasser gesetzt und bekam eben mit, wie es eben sank und ertrank und konnte nichts dagegen unternehmen.
Ja. Mhm. Ja, ziemlich grausam. Ja.
Ja. Und aber man hat trotzdem auch, also die Frage, wie dieses in den Körper gelangt ist. Also ob es ihnen irgendwie, man könnte natürlich sagen, okay, die haben dem vorher was zu trinken gegeben, dem was eingeflößt, wo das drinne war, könnte man natürlich sagen, aber das wäre ja dann letztendlich auch als Todesursache dann konkret festgemacht worden.
Ja, echt verrückt. Auch dieser Faktor hat. Genau. Aber kommen wir zu Lux an, Vorschlag wegen Sicherheit. Was kann man denn machen? Ist natürlich, man muss vielleicht auch ein bisschen differenzieren, aber vielleicht ist es trotzdem gut, sowas in Deutschland mitzuhaben, wenn es halt möglich ist, soweit. Gerade weil wir haben es halt, oder sind halt vorrangig Fälle aus den USA, da sind die Verhältnisse noch ein bisschen anders. Es ist nicht ganz so dicht besiedelt wie hier in Deutschland oder wo hier auch viele durch den Wald halt rennen zum Beispiel. Aber trotzdem, was könnte man denn machen oder was gibt es denn für Lösungen? Hat Polides selber halt auch eine Liste mit eingestellt oder in einem seiner Büchern und halt auch in seiner Doku wird es mit erwähnt, was man so dabei haben sollte oder könnte. Es wären halt zum einen technische Geräte wie ein GPS-Gerät, dass man halt einfach eine Karte halt hat oder eine elektronische Karte, dass man weiß, wo man ist, um halt wieder zur Not zurückzukommen. Dann halt empfiehlt halt ein Satellitentelefon zu haben. Gut, Satellitentelefon ist relativ kostspielig, weil man muss halt den Zugang, sage ich jetzt mal, für den Satelliten mitzahlen, ist nicht ganz so günstig. Deswegen sage ich halt auch, in den USA sieht es anders aus, weil da ist man einfach in Gegenden, wo es keine Netzabdeckung gibt. Hier in Deutschland reicht vielleicht ein Handy aus, hoffentlich. Das empfiehlt halt auch, man soll unbedingt ein Handy mitnehmen. Dann auch einen persönlichen Notfallsender, das ist halt auch GPS-basierend. Kostet auch ein bisschen Geld sozusagen, dass man noch ein Signal absenden kann. Gibt's ganz verschiedene Geräte, wo man halt auf den Knopf drückt und dann halt ja, Notsignal gesendet wird. Dann allgemein natürlich, ja, man braucht extra Batterien sowieso. Die sollten auch wasserdicht verschlossen werden, sage ich mal, wenn doch irgendwie mal ein Fluss reinfallen sollte, wie auch immer. Dass halt die Sachen auch sicher sind, auch die technischen Geräte. Dann natürlich, oder ja, wollt ihr weitermachen? Habt ihr noch eine Idee? Ansonsten lese ich einfach hier die Liste vor.
Ja, also was zum Anzünden, was man Feuer machen kann, ein Messer.
Ja.
Genau. Ja, du kannst weitermachen.
May, du wolltest was sagen?
Nee, hatten wir schon Essen?
Essen noch nicht.
Genau, ich habe Hunger. Dass man auf jeden Fall so ein paar Notfallriegel oder sowas, da gibt es ja Sachen, die auch ganz gut Energie geben und nicht schwer zu transportieren sind. Wasser, da gibt es ja auch, was ja ganz gut ist, diese Live-Straw-Wasserflaschen, die recht leicht sind und einen eingebauten Filter haben zum Beispiel, die man als Wasserflasche nutzen kann und gleichzeitig aber sich eben auch Wasser aus Bächen und sowas rausfiltern kann.
Genau, sowas halt. Extra Wasser soll man mitnehmen, Energieriegel nennt er halt mit, dann halt auch eine Notfalldecke. Also Notfalldecke, glaube ich, so eine Aluminiumdecke, dass man halt die Körperwärme behält und jetzt nicht verliert. Also ganz, ganz leichte Sachen, also die kann man wirklich in den Rucksack mit reinpacken.
Ja, und der Vorteil ist, also dadurch, dass die auch so glänzen, also da kann man, wenn man verloren geht und man wird gesucht, dann kann man auch darüber vielleicht gefunden werden.
Dann sagt halt auch noch eine Karte, sollte man auch mitnehmen, wenn halt Elektronik ausfällt, weil das Problem ist nämlich, auch besonders bei Jägern, man verlässt sich zu sehr auf seine eigene Technik, die man hat, aber Technik kann auch immer kaputt gehen, deswegen halt auch immer was Handfestes in der Hand zu haben, und man sollte natürlich auch Karten lesen können, das ist ein ganz anderes Problem. Mhm. Genau, dass man was in der Hand haben kann, was nicht so schnell kaputt geht oder ausfallen kann. Dann halt auch eine Pfeife, also eine Trillerpfeife, dass man halt auf sich aufmerksam machen kann. Kann man mit dazu packen. Dann
extra Munition?
Genau, wenn es, also gut, Deutschland ist halt schwierig, so einfach darf man nicht eine Waffe mitführen, aber wenn man halt ein Jäger ist und halt eine Erlaubnis hat, eine Waffe zu führen und halt auch ein Revier hat oder Begehungsschein oder was auch immer, dann natürlich auch eine Waffe oder Waffen und halt extra Munition mit einzupacken. Jetzt nicht nur das, was man vielleicht denkt zu verschießen, sondern einfach noch ein paar.
Ja, da geht es auch vor allem darum, dass man Schüsse abfeuern kann, die, um halt gefunden zu werden, ne? Ja. Weil die ja sehr laut sind. Und ich hatte auch irgendwo, meinte Polides auch, dass es, sag ich mal, dass Leute, die eine Waffe dabei haben, dass denen sowas nicht passiert. Aber andererseits ist das den Jägern ja auch passiert. Also das habe ich nicht so ganz verstanden.
Ach so, genau. Was er sagt in dem Zusammenhang, dass vor allem, also dass halt Leute, die einen Bogen bei sich tragen würden, dass es die aus irgendeinem Grund besonders stark treffen würde.
Okay. Seltsam, weshalb auch immer. Genau, aber auf jeden Fall, Grundprinzip ist halt wirklich, Waffe mitzunehmen und extra Munition, wenn es halt geht. Natürlich.
Ja.
Wie gesagt, in Deutschland kann man nicht einfach mit einer Waffe rumrennen, selbst wenn es gefährlich ist. Genau. Dann auch noch ganz wichtig, sich über das Wetter halt zu informieren. Was passiert denn mit dem Wetter? Was kommt gerade? Gerade wenn es halt auf immer sich wirklich zuzieht, dass man nicht sagt, okay, ich gehe jetzt trotzdem weiter durch den Wald, sondern halt eher sagt, okay, ich gehe auf sicheren Weg zurück, um halt nicht in das Wetter hineinzulaufen, wenn es halt möglich ist. Mhm. Genau, gibt's ja auch, zum einen muss man ja für ortskundig sein. Ich glaube, heutzutage ist man das einfach ziemlich wenig. Man stiefelt halt los. Denn es ist einfach so. Und ein bisschen aufs Wetter achten. Dann gibt es so viele technische Geräte, Uhren, die halt Barometer mit drin haben und so weiter, um halt einen Druckabfall vorher zu erkennen. Genau, was man auch machen sollte. Ja, dann habe ich noch ein bisschen die Liste ergänzt, und zwar ein bisschen basierend auf Lestrade. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Das ist halt ein ganz bekannter Survival-Experte aus den USA. Meiner Meinung nach wirklich ein sehr guter Mensch, halt auch von wie er sich präsentiert und was er halt so für Sendungen macht. Also hat einfach einen Plan, was er halt macht. Und er empfiehlt halt auch zum einen halt, dass man halt zum einen Sicht mitnimmt, also dass man gesehen wird. Zum einen gibt es halt die Decke. Dann gibt es halt auch Notfallwesten, orangene, die man halt ein Auto mit hat, dass man die auch mitführen sollte, dass man halt gesehen wird zur Not. Dann empfiehlt er halt auch einfach eine orangene Mülltüten. Mülltüten sind sehr, sehr universell einsetzbar. Man kann halt einen Regenschutz bauen und man kann halt damit auch gesehen werden. Hellblau ist auch eine sehr gute Farbe, die so nicht in der Natur vorkommt. Orange ist immer gerade im Herbst etwas schwierig. Als Beispiel dann natürlich ein Messer, was Maria schon genannt hat, ein Beil vielleicht, Werkzeug. Genau, dann denke ich, was auch ganz wichtig ist, ein Erste-Hilfe-Set, weil wenn irgendwas passiert, dass man was verbinden kann und ein Pflaster hat und so weiter. Wenn man Medikamente braucht, sollte man die auch extra mitnehmen, einfach aus Sicherheitsgründen. Und natürlich auch, was ganz wichtig ist, halt eine Lampe oder Extra-Lampe sogar. Extra-Lampe mit extra Batterien sollte man mitnehmen. Genau. Das sind so ganz paar Sachen. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, oh Gottes Willen, wer schleppt denn das alles mit sich rum? Aber hier geht es halt einfach um eine Sicherheit. Also wenn man es braucht, dann hat man es halt dabei. Man kann sich vielleicht selber retten. Und ansonsten, gut, ein Beil ist halt schwer, aber so ein kleines Messer ist schwer.
So ein Beil über die Schulter. Aber ich meine, man kann ja auch sagen, also irgendwas ist ja besser als nichts. Ne? Und also man muss jetzt nicht irgendwie mit einem Bollerwagen voller Survival-Equipment durch den Wald rennen. Aber also gerade, was du ja auch schon meinst, in Deutschland ist es ja nochmal was anderes. Ne? Also hier gibt es ja jetzt nicht so viele so extrem Wanderpfade oder so wie in USA oder Kanada oder so, wo man dann irgendwie fernab jeder Zivilisation ist. Aber trotzdem machen bestimmte Sachen, denke ich, schon Sinn. Und ich meine zum Beispiel, man hat ja wenn man jetzt in die Natur geht, meistens einen Rucksack dabei sowieso. Mhm. Und dann schadet es ja nichts, da noch so eine Wärmedecke, die wiegt ja nichts und ist ganz klein, irgendwie noch reinzuschmeißen. Und ein Taschenmesser und eine Taschenlampe, da gibt es ja auch mittlerweile ganz kleine, die aber super sind, so LED-Lampen. und halt zu gucken, es gibt ja auch für Handys zum Beispiel so Aufladepacks oder sowas oder halt einen, so einen Notsender. Das ist sicher auch keine schlechte Idee. Das sind ja alles Sachen, die kann man da irgendwie in den Rucksack mit reinschmeißen und dann ist gut, ne? Mhm. Also das und im Zweifelsfall ja, kann es dann einem wirklich das Leben retten, wenn irgendwas sein sollte.
Ja.
Und man hat halt auch nicht überall Handyempfang, ne? Selbst in Deutschland, also in dicht besiedelten Gebieten natürlich schon eher, aber wenn man jetzt, sag ich mal, ne, irgendwo im Bayerischen Wald oder in Thüringen im Wald oder in Brandenburg irgendwo, also es gibt schon Ecken auch in Deutschland, wo man einfach in der Natur wo keinen Empfang hat, ne, weil kein Mensch da einen Handymast aufstellt.
Ja.
Und noch zwei ganz wichtige Punkte. Natürlich sollte man auch seiner Familie, seinen Freunden auch sagen, wo man hingeht und wo man sich befindet.
Ja.
Das ist halt auch wirklich ganz A und O, dass man nicht einfach losgeht, oh, ich gehe jetzt mal raus auf die Jagd und dann verschwindet man, sondern dass halt auch deine Leute oder wenn man das in Familie oder Freunde, dass sie auch einfach wissen, hier, ich bin dann und dort und ich plane dann und dann zurückzukommen, dass die auch im Notfall halt auch schnell was einleiten können. Hier, da hat sich da gemeldet oder und heutzutage auch mit diesen ganzen Handys und ganzen Apps, die es da gibt, dass man auch kurz nach dem Positionsstand Ort schicken kann an seine Freunde oder Familie, dass man weiß, hier bin ich gerade zuletzt und dass die einfach auch mal ein paar Fakten mit haben. Mhm. Und dann natürlich noch, was wir halt vor uns mit gesagt haben, ja, viele Leute haben sich halt entweder kurzfristig abgesetzt oder sind alleine gereist oder von der Gruppe abgesetzt, dass man halt auch versucht, in Paaren zu reisen. Also jetzt gemeinsam halt immer zusammen ist und jetzt nicht ganz alleine auf Tour geht. So weit, wie es halt geht natürlich, aber das wäre halt auch
mit. Und sich dann am besten nicht voneinander zu weit entfernen.
Genau.
Vor allem nicht im Wald.
Ja.
Dass man so aneinander in Sichtweite sich behält.
Mhm. Genau. Das, wie gesagt, es gab halt der Fälle, die wir vor uns erzählt haben, dass halt das Kind war hinten. Die Eltern haben sich weggedreht oder sind einfach weitergelaufen und haben sich beim nächsten Mal umgedreht und das Kind war halt weg.
Ja.
Genau. Ja, es gibt ja auch oft sowas wie so ein, was er Point of Separation nennt, ne? Also dass halt Gruppen, die halt irgendwo in der Natur unterwegs waren, da wo plötzlich halt einer irgendwie zurückgeblieben ist oder vorgelaufen oder sich wegbewegt hat von der Gruppe oder die sich die Wege getrennt haben oder was auch immer. Und dass es dann eben passiert ist. Ne? Also scheint die Wahrscheinlichkeit scheint geringer zu sein, wenn man in einer Gruppe ist.
Ja.
Genau. Und was ich auch noch mit dazu sagen wollte, also noch ergänzend anführen wollte, dass man sich eben seine Jagd- oder Wanderpartner oder wie auch immer, also dass man die sich halt eben gut aussucht, dass die verlässlich sind, in einer körperlich guten Verfassung. Und dass sie auch das Leben von einem, also dass sie nicht nur das eigene Leben allein respektieren, sondern auch das, also von dem jeweiligen Jagdpartner, mit dem sie da zusammen sind. Also da zum Beispiel Paulides etwas erzählt, was ihm mal passiert ist, dass er mal mit Jagd, also mit Mitjägern unterwegs war. Also er ist auch Jäger, Paulides. Mhm. Und dass die vor der Jagd getrunken haben, was Alkoholisches. Mhm. Und Alkohol schränkt natürlich die Wahrnehmung ein und das macht es dann schwierig insgesamt. Und das ist eigentlich ist verantwortungsloses Verhalten. Da hat er gesagt, also nicht halt sich Leute suchen, also die sich verantwortungslos verhalten, sondern immer welche, auf die man sich dann auch verlassen kann. Also das sind wirklich, also wenn wirklich die Muffe geht, dann, also alles drunter und drüber geht, also dass man dann halt zusammenhalten kann im Notfall.
Ja. Nee, ganz wichtig auf jeden Fall, ja. Dass man nicht mit irgendjemandem jetzt in den Wald geht und auf den Verlass ist, der nur sein eigenes Ding macht, sondern dass man aufeinander aufpasst irgendwo, weil etwas passieren könnte. Das heißt natürlich nicht jetzt, wie wir es auch in anderen Shows gesagt haben, jetzt total paranoid zu sein, sondern einfach sind, wie gesagt, ganz einfache Sicherheitsmaßnahmen und die sind jetzt nicht so schwer. Viele Sachen hat man eh dabei, ein Handy und extra Akku oder so. Und wenn man es halt braucht, dann hat man es halt zur Verfügung. Genau. Einfach ein bisschen Sicherheit mitzudenken. Hm. Genau. Gut, habt ihr da noch einen Punkt, was man noch unbedingt mitnehmen sollte, außer ein Bollerwagen?
Ach so. Einfach Bewusstsein über diese über dieses Phänomen. Das ist ganz wichtig, dass man einfach weiß, das kommt tatsächlich vor, dass eben Leute auf unerklärliche Weise verschwinden. Und Paulides hat gesagt, dass so gut wie alle Fälle, die er untersucht hat, und wo er dann die Familien und Freunde dazu interviewt hat, die haben gesagt, dass die halt nie davon ausgegangen sind, dass ihnen halt sowas passieren könnte. Die sind einfach da losgetappt und möglicherweise auch, also ohne die ein oder andere Sicherheitsmaßnahme, was wir ja auch genannt haben. Und ja, also eigentlich immer. Und ja, und dann ist es halt passiert.
Ja, und als Resultat aus diesem Bewusstsein dafür, dass sowas eben passieren kann, einfach auch ein bisschen, also sich nicht zu verlieren in dem Sinne, dass man auch ein bisschen aufmerksam wahrnimmt, was um einen herum passiert, weil je nachdem, wo man ist, ein Gewitter kann auch verdammt schnell aufziehen und ein Wetterwechsel, genau, oder Nebel und wenn auf einmal alle Vögel ruhig sind, wer weiß, ne? Also einfach, dass man solche Sachen wahrnimmt und nicht, das Bewusstsein auch zu schärfen, mal abgesehen davon, dass es dann auch viel schöner ist, draußen unterwegs zu sein wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall.
Stimmt, man bekommt mehr mit einfach von der Umgebung.
Ja, und genauso nochmal zum Thema Zuverlässigkeit, sich zuverlässige Leute aussuchen und selber dann entsprechend auch zuverlässig zu sein, wenn man Wegpunkte ausmacht, weil die Gruppe sich teilt oder irgendwie solche Sachen, dann eben auch zu gucken, sowas einzuhalten, damit sich niemand Sorgen machen muss. So, weil wenn man zuverlässig ist, dann werden Leute auch eher reagieren, wenn mal was ist, weil dann weiß man, derjenige ist eigentlich immer relativ pünktlich und zuverlässig und jetzt ist er nicht da und dann guckt man schneller. Und wenn jemand halt aber dafür bekannt ist, dass mal hier und mal da, dann werden die Leute halt auch länger warten, bis sie wirklich anfangen zu suchen.
Ja, definitiv. Genau, ja. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen in eine andere Richtung. Die können wir nur streifen letzten Endes. Paulides, es ist ein bisschen spekulativ, sage ich jetzt mal vornherein. Aber ich nehme es vorweg. Wir wissen selber nicht, was es ist, was es sein kann, warum Menschen auf die oder die andere Art verschwinden. Paulides, wie gesagt, hält sich sehr neutral, was ich, wie gesagt, sehr, sehr gut finde. Und ich denke mal, wir alle, dass er eben bei den Fakten bleibt. Die Frage ist natürlich, wer oder was macht denn sowas oder könnte denn sowas machen? Und da begeben wir uns natürlich auch auf etwas dünnes Eis, aber eine Vermutung könnte halt sein, dass es halt entweder halt, ich sag jetzt mal halt entweder halt, kann man das so sagen, Außerirdische sind oder ETs eventuell sein könnten, die dafür verantwortlich sind, die halt Menschen entführen, für was auch immer, missbrauchen im wahrsten Sinne des Wortes und halt verschwinden lassen. Aber wie gesagt, das Problem ist einfach, man kann nichts beweisen. Es ist halt auch, man kann nichts beweisen, das ist Punkt. Die andere Sache ist halt auch, Paulides hat halt auch angefangen, die ersten zwei Bücher gingen halt auch um Bigfoots. Gibt es halt auch zum Teil manchmal Zeugen, dass sie halt auch was Großes Schwarzes gesehen haben und die hatten was auf dem Arm. Aber man weiß halt auch nicht, was es sein könnte. Das ist einfach halt alle Spekulationen, also was es verursachen könnte. Zumindest,
May? Ja, ich denke nur gerade an die eine Geschichte da aus The Hunting von der Bruce Maccabee, dieser Physiker, den er da besucht und seine Frau. Und das ist, glaube ich, so, das sind wahnsinnig rationale Menschen und gerade er als Physiker mit einem Hintergrund und mit dem Bemühen, Erklärungen für Dinge zu finden, da geht es einen Schritt weiter, was eben auch passieren kann und was für Phänomene man beobachten kann. Und das fand ich so als Geschichte oder als so Augenzeugenbericht wirklich total gut, gerade für jemanden, der da vielleicht auch mal weiterlesen möchte oder einsteigen möchte.
Vielleicht können wir diesen Fall noch kurz aufgreifen, was da passiert ist. Also hat jemand einen Kopf? Ich habe einen groben Kopf.
Ja, fang ruhig mal an. Kann ja sonst einfach mal.
Okay, also genau, seine Frau ist halt auch Jägerin, die jagt halt gerne mit Pfeil und Bogen. Und an dem Tag ist halt auch ein kleines Örtchen gewesen. Da war halt ein großes Footballspiel, so wie ich im Kopf habe, also eine große Veranstaltung. Und sie ist halt auf die Jagd gegangen und die machen halt so Ansitzjagd auf Bäumen. So, die haben solche kleinen Stände, wo sie dann hochklettern. Das hat sie halt gemacht. Das war jetzt, ich weiß nicht wie weit, vielleicht 2 Kilometer, 3 vielleicht, von diesem Stadion entfernt, halt mitten im Wald, ist halt hochgeklettert. Und Und er hat natürlich gewartet, bis das Wild halt auftaucht und halt einen Bogen mitgehabt und geschlossene Haare. Und
also dann kurzer halt, Einwurf, also es war die örtliche Highschool, die hatten da eine Big Band Probe, also von der Highschool Band.
Ah, okay.
Und die haben die auf dem Sportplatz abgehalten. Also das war der Neffe von der Frau, also von der Jan McAbee. Mhm. Genau, und das wird dann später noch relevant in der Geschichte.
Ah, genau, okay. Und sie hat darauf wild gewartet, bis er raustritt, um zu jagen letzten Endes. Und dann hat sie halt was Komisches wahrgenommen. Das hat sie wie so, wie kann man das, es war kein Schatten, sondern wie, kann man das sagen? Also das was Unsichtbares.
Was Durchsichtiges.
Was Durchsichtiges. Eine
durchsichtige Form. Also so habe ich es irgendwie. Also es ist wie so eine Art durchsichtige Form, die sich auf intelligente Weise, also von einem Baum zum anderen bewegt. In ungefähr 25 Meter Höhe, glaube ich, oder so ähnlich.
Ja, und sie hat das halt auch fotografiert. Nur das Seltsame ist, dass das Foto auf ganz mysteriöse Weise halt beschnitten wurde, dass es viel kleiner war. Es war nur noch ein Detail zu sehen. Und der Mann, wie gesagt, ist halt Physiker, ganz rational, hat es auseinandergenommen. Er hat halt gesagt, dieses Fotoformat gibt es gar nicht auf diesem Handy. Wie kommt das zustande? Aber das Foto ist halt einfach nur so da, man sieht halt wie so ein Schimmer.
Es ist technisch unmöglich, dass die Kamera so ein Foto aufgenommen hat in dieser Pixelgröße, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Ja, genau. Sogar die Firma, die das Handy hergestellt hat, die hat das bestätigt, dass diese Lösung, also dass diese Auflösung also für dieses Gerät nicht möglich ist.
Genau. Und da sieht man halt wie so ein Schimmer. Ein Kritiker vermuten hat, ja, das war das Haar gewesen, was sie offen hatte, aber sie hatte das Haar nicht offen gehabt. Von daher kann das diese Reflexion und diesen Glimmer halt nicht erklären. Und man sieht halt nur so einen Lichtschimmer, also mehr halt nicht. Also genau, und sie hat halt davor auch Fotos von sich gemacht, wo sie halt eben das Haar geschlossen hat. Und dann ist halt dieses komische Foto entstanden. Aber die Geschichte geht ja noch ein Stückchen weiter.
Und ein kleines Detail vielleicht noch. Okay. Und als er eben da oben war und das Bild gemacht hat und dieses Etwas gesehen hat in den Bäumen, ist er halt auch aufgefallen, dass alle Geräusche um sie herum total weg waren. Also hat auch keine Vögel mehr gehört oder sowas. Und kurz nachdem das dann geschehen ist, nachdem sie dann wieder runtergekommen ist vom Baum, dann sind die Geräusche wieder gekommen.
Uns geht da noch ein bisschen weiter, und zwar hatten ja vor uns gerade gesprochen, dass halt auch eine Veranstaltung war oder die Big Band, wie Maria meinte, und dass die halt ein leuchtendes Objekt gesehen haben, was geflogen ist.
Was über das Stadion geflogen ist, ziemlich niedrig, und viele Leute dafür das gesehen haben, und dann hat, glaube ich, ein Verwandter von den beiden,
der Neffe,
glaube ich, eine E-Mail an die beiden geschrieben, noch am gleichen Tag, und hat gesagt, ja, habt ihr das gesehen, und hat ein bisschen darüber berichtet, und dann haben die zwei sich natürlich gewundert, ob das irgendwas mit dem Geschehnis zu tun hat, was die eben zur gleichen Zeit ungefähr eben in dem Wald nur 2 Kilometer oder so entfernt.
Also sie hatte es fast vergessen. Ihr fiel es erst ein, als ihr Neffe die E-Mail geschrieben hat. Sie hatte es, oder? Das
sie war
drängend, das nicht auch so ein Ding, dass es sie zwar so beeindruckt hat, aber es war quasi weg, und es kam ihr erst wieder in den Kopf, als sie das halt aus der E-Mail gehört hat.
Ja. Zuerst hat sie dann wahrscheinlich auch, ich glaube, es hieß auch so, dass sie dann auch gar nichts ihrem Mann gesagt hat, weil sie es eben gleich wieder vergessen hat, und dann eben durch die E-Mail ist sie erst auf die Idee gekommen, ihrem Mann das dann zu sagen, was dann in dem Wald passiert ist, zur gleichen Zeit.
Ja. Genau, und das ist ein, ja. Jemand wollte was sagen? Genau, und das sind halt dieselben Sachen oder zumindest Fakten, die man das hat, dass halt Geräusche verschwinden oder halt ab und zu mal Licht gesehen wird, und es wurde auch in anderen Fällen beobachtet, es wurden Lichter gesehen und komische Geräusche aufgenommen. Da gab es da auch noch so ein, ich glaube, in der einen Deku, hat das Doku, in derselben Doku war es halt gewesen, wo halt Jäger draußen waren, die sehr komische Geräusche aufgenommen haben von irgendwas, was die Geräusche nachgeahmt hat, und
das hörte sich an, als würden sich Waldschrate miteinander unterhalten.
Mhm. Genau, und ja.
Und der eigentliche Grund, warum Pauli das in die Doku genommen hat, war, glaube ich, weil das in derselben Gegend ist, wo eben Fälle geschehen sind, wo Leute verschwunden sind, und da ist er halt auf Zufall auf die Leute getroffen, die dann eben diese Geschichte erzählt haben.
Mhm. Und dass das sogar untersucht worden ist, diese Aufnahme.
Ja.
Und also auch keine schlüssigen Ergebnisse rausgekommen sind, dass es irgendwie von Menschen hätte stammen können. Also von den Stimmen her. Also dass das die also menschlich nicht möglich gemacht, also gewesen wären. Ja gut, man könnte ja sagen, ja, die Aufnahmen wären im Nachhinein bearbeitet worden, aber die Aufnahmen sind Anfang der 70er Jahre entstanden und da gab es diese technischen Bearbeitungsmöglichkeiten so noch nicht.
Genau. Ich guck mal, ob ich das
können wir es suchen und vorspielen?
Machen wir so, ich baue es damit rein, also die es hören, die hören es dann. Niemand weiß, was es halt ist, aber es ist halt auf jeden Fall seltsam und vielleicht auch dahingehend ein bisschen in die Zukunft zu lenken. Wir arbeiten halt momentan noch an einer Übersetzung, ein Buch von Laura Nadjacek, und zwar, das heißt halt höchste Fremdartigkeit, was halt auch in eine ähnliche Richtung geht, zumindest halt diesen mysteriösen Faktor halt mit untersucht. Und dieses Buch ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, gerade weil es, glaube ich, im Deutschen jetzt nicht so viel gibt über UFOs oder wo halt richtig untersucht wurde, weil viele Sachen einfach englisch erschienen sind. Und ich denke mal, dass dann hoffentlich irgendwann, ja, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres rauskommt und immer eine ganz gute Lektüre ist, gerade halt in diesem Bereich höchste Fremdartigkeit, was wir gerade mit angesprochen haben, halt mit reinspielt.
Also wer ungeduldig ist und das Buch jetzt schon also ganz lesen möchte, also der kann jetzt erstmal nur noch auf die englische Vorlage zurückgreifen. Also da heißt es High Strangeness.
Mhm. Na gut, nicht ganz. Es gibt in Teil der deutschen Übersetzung, ist online auf cassiopeia.org auf der deutschen Seite, den kann ich mit einstellen. Da gibt es halt schon ganz paar, ich glaube, sieben oder acht Kapitel sind draußen auf jeden Fall, wer da schon mal ein bisschen lesen will. Aber wie gesagt, wir arbeiten dran, um einfach dieses Thema auch ein bisschen noch abzudecken und genau.
Ja.
Ja. Wo sich jeder Leser dann nochmal befassen kann und vielleicht mit diesem Hintergrundwissen auf diese Fälle hier nochmal ganz anderen Hintergrund hat, was es denn sein könnte. Aber selbst Laura Jacek kann halt auch nur vermuten letztendlich. Es bringt zwar auch viele Fakten auf, aber den bedingungslosen Beweis gibt es einfach nicht und wird es wahrscheinlich auch nie geben, dass es halt andere Wesen gibt, die hier mit uns interagieren und halt Sachen verändern und halt Leute entführen und halt, ja, oder auch Tiere verstümmeln und so weiter und so fort. Genau.
Ja.
Gut, ja. Wollt ihr noch was ergänzen zu dem Thema oder allgemein, was ich gerade gesagt habe?
Ich glaube, das war's, oder?
Ja, also ich denke mal, das haben wir erstmal soweit ganz gut ausschöpfend behandelt. Also wir können ja dann auch später noch über den einen oder anderen Punkt, der sich danach noch ergeben sollte, nochmal aufgreifen, dann auch nochmal eine Show machen dann und das nochmal in einen anderen Zusammenhang einbetten.
Mhm. Genau. Ja, gut. Also wie gesagt, alles sehr mysteriös. Man weiß nicht, wie die Leute verschwunden sind. Und ich hatte es ja mehrmals genannt. Haben sich einfach in Luft aufgelöst und man weiß einfach nicht, wie, wieso und weshalb die verschwunden sind. Und wenn sie aufgetaucht sind, war das halt auch wieder einfach sehr, sehr mysteriös.
Vielleicht sollte man am Schluss nochmal darauf hinweisen, dass Paulides eben nur eine Person ist, die in Amerika wirklich diesem Phänomen auf den Grund geht und er alleine eben schon tausende Fälle entdeckt hat. Mhm. Also man weiß nicht, wie groß diese Sache überhaupt ist. Das heißt, es könnte vielleicht viel größer sein als diese...
Er sagt ja auch,
aufgebracht hat.
Also er sagt ja auch, dass das Phänomen zuzunehmen scheint und dass es nicht einfach daran liegt, dass die Medien jetzt also breiter darüber berichten würden, sondern dass er wirklich den Eindruck hat, dass immer mehr Leute zunehmend also auf diese Art und Weise verschwinden würden. Und gut, das soll jetzt auch keine Angstmache sein, aber dann auch nochmal sozusagen dann, dass es also wie wichtig es eigentlich ist, dann gerade halt auf diese ganzen Sicherheitshinweise zu achten und Tipps, die wir jetzt hier mit an die Hand gegeben haben und einfach Bewusstsein darüber zu haben, also dieses Phänomen, dass es das gibt, also wie auch immer, aber das ist vorhanden und dass man sich auch damit selber auch auseinandersetzt und beschäftigt und einfach halt das Bewusstsein darüber zu stärken.
Ja, genau. Ich denke mal, das ist ganz wichtig, halt Wissen zu sammeln, dass es halt was gibt, was seltsam ist, und das kann schon mit ein großer Vorteil sein. Genau. Gut, dann würde ich sagen, hätten wir es geschafft für heute. Und ich sage von meiner Seite tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.